Also, wir sind beim Finale angekommen. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer alle jede Predigt mitbekommen hat und zu Hause war und die Predigt vielleicht zu Hause auch angehört hat. Wir kommen heute ans Ende der Offenbarung. Aber das Ende der Offenbarung ist ja auch vor der Offenbarung. Wir befinden uns ja sozusagen vor der Offenbarung. Und wir werden uns heute die letzten beiden Kapitel anschauen. Und da geht es tatsächlich um das Finale. Einleitend hat Jesus gesagt in Offenbarung 1, Vers 3, glücklich, wer liest und versteht und danach handelt. Damit hat er nicht das ganze Chaos gemeint, was da alles in der Offenbarung, von dem da die Rede ist, sondern dass wir das verstehen, dass Jesus, dass Gott die Kontrolle hat. Und wenn wir in diesem Leben Gott die Kontrolle unseres Lebens geben, dann wissen wir, dass wir die Offenbarung erleben können aus der himmlischen Perspektive heraus, wie wir uns das auch angeschaut haben. Es ist kein Buch, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu ermutigen, um uns herauszufordern und auch dazu beizutragen, dass noch viele andere begreifen, dass Gott die Kontrolle hat in der Zukunft und sie auch jetzt schon haben sollte. Weil wer das selbst verantwortet und verantworten muss und mit seiner eigenen Verantwortung in diese Zeit reinrauscht, das wird tatsächlich keine schöne Zeit werden. Wir haben da uns einiges angeschaut. Und Gott will nicht, dass einer verloren geht, dass einer dieses ganze Dilemma aushält und am Ende hören muss, hinweg mit dir, so irgendwas. Ja, das werden wir heute Abend auch noch mal ein paar Mal hören. Sondern Gott will, dass jeder Mensch geborgen sein kann bei ihm, ihn findet. Wenn du meinst, das Leben hier auf der Erde sei das Beste, was dir überhaupt passieren kann, weil danach ist ja alles aus. Da hat mal jemand gesagt, nur für einen Menschen, der nicht glaubt, ist das hier das Beste, was er an Himmel jemals erleben kann. Verstehst du? Also deswegen versucht man natürlich, all das Glück zu haben hier auf der Erde, weil es gibt ja nicht mehr, denkt man. Aber für einen Menschen, der an Jesus glaubt, ist das hier das Schlimmste, was er an Hölle erleben kann. Das ist das andere. Versteht ihr? Und Gott will, dass wir das begreifen. Und wenn wir dann das begreifen, dann können wir auch anders mit Leid umgehen, mit Fragen, mit Dingen, die uns belasten, weil wir wissen, es wird einmal anders sein. Und wir werfen jetzt einen Blick in die Zukunft. Und wir schauen uns mal Kapitel 21, Vers 1 an. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das ist ein Spruch, ja, das reimt sich ja noch ein bisschen. Es wird alles völlig anders werden. Nun, wenn es hier heißt, es gibt einen neuen Himmel, heißt es natürlich nicht, dass Gott da den Himmel auch irgendwie neu macht, sondern mit dem Himmel ist das gemeint, was wir sehen, die Erde und den Himmel. Das wird alles neu werden. Und überlegt euch das mal, das Meer, was so viel Boden bedeckt, ja, das wird nicht mehr sein. Das wird irgendwie völlig anders sein. Es wird was ganz Neues sein. Tatsächlich ist es schwer vorstellbar für uns und es ist auch Tatsache, dass wir nicht sehr viel Informationen haben über den Himmel. Wir bekommen heute einen kleinen Einblick in den Himmel, aber auch nur ein kleiner Teil von dem Himmel. Und ich hoffe, das nimmt uns so mit rein, dass wir es kaum noch erwarten können, dass wir endlich da sind. Keith Green sagt mal, wenn ich all die Bäume, die Berge und die Seen und all das Schöne sehe und die Bibel sagt, dass Gott das nur in 6 Tagen erschaffen hat und ich lese dann, dass Jesus an einem Zuhause für mich und einige von euch arbeitet, seit 2000 Jahren. Und wenn diese Welt 6 Tage brauchte und jenes Zuhause 2000 Jahre, Mann, dann ist das hier Leben in einer Mülltonne, verglichen mit dem, was dort abgehen wird. Das ist der Hammer. Ja? So Keith Green Worte. Er ist jetzt im Himmel. Er musste sehr, sehr früh Abschied nehmen. Mit 28 Jahren starb er plötzlich. Er hat das Leben ja noch vor sich gehabt. Und er darf sich jetzt freuen. Was macht den Himmel aus? Das ist das Wesentliche. Das Wesentliche ist nicht zu wissen, was gibt es im Himmel, was kann ich im Himmel alles tun, kann ich fliegen, kann ich durch Wände laufen und so weiter. Ich glaube schon, wir können alles Mögliche machen. Ja? Aber das Entscheidende ist, was macht den Himmel aus? Und die ersten Verse geben uns einen Einblick da rein. Nun, die Rede ist, das werden wir uns gleich auch anschauen, im Vers 2, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen. Aber was den Himmel ausmacht, ist der zweite Teil von Vers 2, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Johannes versucht hier immer, er hat immer seine Perspektive, er denkt in seiner Zeit und er versucht uns klarzumachen, was so das maximale High-Gefühl ist, was man nur haben kann. Und ich kann mich erinnern an den Moment, als Sarah von ihrem Vater zu mir reingebracht wurde. Ich habe immer gemeint, ich brauche keine Taschentücher. Sowas, ja, brauche ich nicht. Aber das war für mich so wirklich das maximale High-Gefühl, ein Moment, den ich nie wieder vergesse. Und ich habe da irgendwie so komisch gestanden, ja, da gibt es auch noch Bilder. Und ich denke, ich war einfach, oh, ich wusste gar nicht richtig, was ich machen sollte, ja. Aber das war so ein starker Moment, so ein starker Moment. Da kann ich mich noch an jedes Detail erinnern. Und Johannes versucht, den schönsten Moment seines Lebens festzuhalten. Vielleicht auch, ich habe jetzt gar nicht nachgeforscht, ob Johannes verheiratet war oder nicht. Gehen wir mal davon aus, er war verheiratet. Das nachzuvollziehen, versteht ihr? Ein maximales High-Gefühl, ein maximales Top-Gefühl, das wird uns durchgängig begleiten im Himmel. Das ist ein Ding, was den Himmel ausmachen wird. Und es heißt weiter im Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und Gott selbst wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Gott ist spürbar, fühlbar, nahe, erlebbar, greifbar. Gott. Ich meine, sind wir doch ehrlich, auch als Christen, immer wieder kommen da auch so Zweifel auf, immer wieder fühlen wir, dass Gott nicht da ist. Ja? Aber Gott wird so nah sein, so greifbar nah sein. Erinnert euch vielleicht an die Geschichte, wo Petrus mit den zwei anderen Jungs am Berg der Verklärung ist. Ja? Und sie sehen die Herrlichkeit Gottes plötzlich vor sich und sie wollen gar nicht mehr da weg. Sie sagen, boah, hier wollen wir bleiben. Das muss umwerfend werden. Und dann ist noch eine Sache, die betrifft unser ganz persönliches Leben auch heute. Da heißt es, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Jede. Der Theologe Dr. Seiss drückt das folgendermaßen aus. Jede Träne, Träne der Hinterbliebenen, die Maria und Martha und die Witwe von Nain weinten, Tränen des Mitgefühls und der Barmherzigkeit, die Jeremia und Jesus weinten über die Sünden des Volkes, Tränen von verfolgten und gedemütigten Christen, Tränen der Reue und der Buße für Fehler und Verbrechen gegen die Güte und Herrlichkeit des Himmels, Tränen der Enttäuschung und der Vernachlässigung, Tränen der Sehnsucht nach dem, was man jetzt nicht haben kann. All diese Tränen und welche auch immer jemals die Wangen der Sterblichen hinunterrollten, werden dann für immer getrocknet werden. Es gibt keine Tränen mehr da, vielleicht Freudentränen, aber ja, Gott wird uns trösten. Und Gott sehnt sich jetzt bereits danach, uns zu trösten. Gott sehnt sich jetzt bereits danach, dir deine Fragen zu beantworten. Und er ist traurig darüber. Ja? Wenn wir Gott immer wieder hinterfragen, wenn wir durch Leid durchgehen und sagen, Gott, wo warst du denn? Du warst ja nicht da. Sondern er versucht uns, sich uns mitzuteilen durch seinen Heiligen Geist. Aber oft kann er das nicht, weil wir halt so bockig sind. Und dann heißt es noch im Vers 4 im zweiten Teil, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das wird alles nicht mehr sein. Kaum vorstellbar. Kein Leid mehr, kein Tod mehr, kein Übel mehr, nichts Böses mehr. Nur noch Glück. Und das Letzte, was hier noch steht im Vers 5, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Alles neu. Erneuert, erfrischt, Das ist doch so toll. Das ist Himmel. Mehr müssen wir eigentlich gar nicht wissen. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Jetzt muss ich nicht, eigentlich gar nicht wissen, wie das genau da aussieht. Und trotzdem nimmt Gott uns da noch mehr mit rein. Es heißt jetzt in den nächsten Versen, und er spricht, Jesus zu Johannes, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Vielleicht muss er Johannes erinnern. Johannes, aufwachen, schreib auf. Johannes ist so in diesem ganzen Szenarium drin. Er ist so fasziniert und so begeistert. Und Jesus schreibt ihm, sagt ihm, schreibe diese Worte auf, denn sie sind gewiss und wahrhaftig. Und warum sind sie gewiss und wahrhaftig? Warum stimmt das? Warum ist das so? Warum kannst du dich daran festhalten? Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Das ist schon alles eingetütet sozusagen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Mit anderen Worten, Jesus Christus selbst verbirgt sich für die Wahrheit dessen, was wir hier lesen. Weil ich das Alpha und das Omega bin, weil ich Gott bin, weil ich Jesus bin. Und darum könnt ihr euch darauf verlassen. Daran kannst du festhalten. Nun, bis dahin wird es mit Sicherheit noch für viele noch eine lange Zeit sein, bis sie das erleben, was hier auch in dem nächsten Vers steht. Ich will dem Dürsten aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst, endlich jeder Durst gestillt. Für viele ist das noch eine lange Wegstrecke. Andere erleben das jetzt schon. Die jetzt schon gestorben sind im Glauben, erleben das. Ich lese zurzeit ein Buch von James Brian Smith, Der Traum. Da träumt der Tim, dass er im Himmel ist und verschiedene Leute dort trifft. Und das verändert völlig sein Bild vom Himmel. Dort trifft er unter anderem einen Mann namens Tommy, den kennt er noch aus der Jugendzeit. Der war durch einen Unfall sehr früh gestorben, das wusste aber jetzt dieser Tim nicht, sondern er trifft ihn halt eben dort wieder. Und als Tim seine Geschichte hört, sagt er, als er so früh gestorben ist durch einen Unfall, oh, das tut mir aber leid, dass du schon so früh gehen musstest. Tommy ist ganz erstaunt und antwortet ihm, das tut dir leid? Eigentlich solltest du inzwischen mitbekommen haben, dass dieser Satz hier nicht passt, im Himmel, ja? Hier geht es mir so wunderbar. Und das Leben dort unten ist sowieso unheimlich kurz. Egal, ob du mit 18 oder mit 80 gehst. Ja? Das ist der Punkt, die Dimension zu sagen. Natürlich trauern wir um Menschen, die früh gehen müssen. Besonders, wenn sie ganz früh gehen müssen. Aber in der Dimension des Himmels gesehen, diese Leute sind schon am Ziel. Sie sind angekommen. Sie können sich freuen in Jesus. Sie haben das alles, von dem wir heute hier reden. In Vers 7 heißt es, und wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das heißt, du wirst als Sohn, als Tochter ganz nah bei ihm sein. Wenn du in einer glücklichen Familie aufgewachsen bist, kannst du ein bisschen was erahnen davon. Wenn nicht, dann wirst du das erleben, was eine glückliche Familie ausmacht. Stell dir vor, Gott selbst nennt dich nicht nur seinen eigenen Sohn, er nennt dich Sohn und er nennt dich Tochter. Du hast jederzeit Zugang, du bist jederzeit bei ihm. Aber auch wieder muss gesagt werden, und das werden wir dreimal in diesem Finale hier sehen, wieder wird hier gesagt, nicht wir kommen alle in den Himmel, sondern es heißt in Vers 8, aber den Feigen und den Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Tatsächlich werden alle Menschen nach ihren Taten gemessen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir als Menschen, die sagen, ich bin ja Christ, ich bin das alles nicht, mit Fingern auf andere zeigen, sondern tatsächlich finden wir uns in so manchen Sachen da auch wieder, was hier genannt wird. Aber Gott hat uns begnadigt. Gott hat uns vergeben. Wir haben gemerkt, wir haben erlebt, wir haben geglaubt, dass es jemanden gibt, der für unsere Taten ans Kreuz gegangen bin und zu dem ich immer wieder gehen kann. Das heißt, ich werde nicht nach meinen Taten gerichtet, verdammt, sondern nach meinem Glauben an Jesus. Aber klar muss sein, und das ist wieder diese Offenbarungsgeschichte, klar muss sein, dass diese Offenbarung diese zwei Seiten hat. Es ist für uns eine Ermutigung als Christen, aber für dich, wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, ist es schon ganz schön heavy, weil du musst mit deinen Taten, mit deinem Leben, mit all den Dingen vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Und das schafft kein Mensch. Und logischerweise kann man auch so nicht in den Himmel reinkommen. Und das will diese Aussage hier deutlich machen. Und in Vers 9 heißt es, und es kam einer von den sieben Engeln, welcher die sieben Schalen hatte, voll der sieben letzten Plagen, der ist nämlich jetzt arbeitslos, der hat ja seinen Job getan, er kommt jetzt zu Johannes und er redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut und die Frau des Lammes zeigen. Johannes soll sehen, wie es der Braut ergehen wird. Und wer ist die Braut? Nun, das sind die Menschen, die hier auf der Erde an Jesus geglaubt haben. Du und ich. Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Hier wird uns nun ein Bild gegeben von dem Wohnort der Braut, der Gemeinde. Das ist aber nicht alles. Ja? Es ist ja die Rede von einem neuen Himmel und von der neuen Erde. Hier gibt es auch viel Interpretationsspielraum, aber dieses neue Jerusalem ist ein Teil, ist das Zentrum sozusagen dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde. Und es ist eine Stadt. Und gleich werden uns auch ein bisschen die Dimensionen gezeigt. Warum eigentlich eine Stadt? Dazu sagt der Theologe Dr. Hunter, das christliche Konzept des Himmels als eine Stadt, ein Ort des Lebens von Aktivität, Interesse und Menschen, ist sehr verschieden von zum Beispiel dem buddhistischen Konzept eines leeren Nirvanas. Die Vollendung der christlichen Hoffnung ist höchst sozial. Es gibt keinen einsamen Flug in die Einsamkeit, sondern ein erfülltes Leben der Erlösten in einer vollendeten Gemeinschaft des Himmels. Halleluja. Super. Preist den Herrn. Wir sollten eigentlich alle Halleluja schreien, ja, und sollen sagen, wow, das ist der Hammer. Endlich weg von hier. Ja. Keine müde Gesellschaft mehr. Da geht's richtig ab. Wir werden zusammen sein. Tatsächlich, das hat viel mit sozialem Leben zu tun. Wir werden die Nähe zu Gott haben. Und jetzt kommen wir mal rein in die Beschreibung des neuen Jerusalems. Und da werde ich jetzt nicht jeden Stein umdrehen. Wir gehen einfach mal da durch. Ja? Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Wie gesagt, Johannes versucht hier mit seiner begrenzten Sprache, aus seiner begrenzten Sicht und mit seinem begrenzten Horizont zu erfassen, was er hier sieht. Steht ihr? Es ist ein Mensch. Wir würden das vielleicht anders beschreiben. Aber er sieht das. Er ist voll begeistert. Und er fängt an zu schreiben mit dem Umfang an Worten und an Wissen, was er hat, und schreibt das auf. Und das schauen wir uns hier mal an. Lasst euch da einfach, lehnt euch zurück und lasst es auf euch wirken. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein Kristall heller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. An den Toren 12 Engel und die Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Ist das nicht interessant, dass Israel bis in den Himmel rein noch eine Bedeutung hat? Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore, nach Süden 3 Tore, nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, also ein Metermaß, ein Zollstock, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihr Maß ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit einem Rohr auf etwa 12.000 Stadien. Ihre Länge und ihre Breite und ihre Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauern 144 Ellen, eines Menschen Maß, das ist eines Engels Maß. So, Hammer. Ich zeige euch mal ein bisschen hier. Stellt euch mal einen gigantischen Kubus vor, ein Würfel, der Länge, mit Breite, mit Höhe von 2200 Kilometer, beziehungsweise, das sagen andere, 2000
400 Kilometer. Das wäre eine Fläche von 5 Millionen Quadratkilometer. Eine Fläche, ja? Wir sind nur bei der Fläche. Das ist fast so groß wie Australien, also oder 5,7, wenn man das andere Maß nimmt. Australien hat eine Fläche von 7,69 Millionen Quadratkilometer, ein Kontinent. So, und das jetzt nochmal als in der Höhe, ja? Wir haben ja die Länge, die Breite und das nochmal in die Höhe, 2200 Kilometer. Dann haben wir, ich habe euch mal so eine kleine Skizze mitgebracht, ja? Das wäre ungefähr sowas, da hat einer im Internet gebastelt. Also so ungefähr, ihr seht das vielleicht ein bisschen, hier habt ihr die Erdkugel und da ist so dieser Kubus. So ungefähr muss man sich das Teil vorstellen. Ja. Henry Morris sagt, also wie gesagt, das habe ich jetzt nur, ich hab versucht, das irgendwie nachzurechnen, aber ich bin da gescheitert. Henry Morris sagte, wenn es bisher etwa 100 Milliarden Menschen auf der Erde gab und es wären eine stattliche Zahl von 20% von ihnen gerettet worden, angenommen, stünden jedem Menschen eine Fläche mit etwa 75 Morgen bzw. 30 Hektar zur Verfügung. Da habe ich mal geguckt, das wäre ungefähr sowas. Ja? Das ist so ein kleiner Flugplatz da. Also es reicht. Mensch, endlich mal Platz. Das Stuttgart, das ist doch alles so eng, oder? Das ist ja furchtbar eng hier. Ich freue mich auf den Himmel. Endlich mal Platz. Vor ein paar Jahren hatten uns mal Freunde aus Neuseeland besucht und die haben gesagt, ja, das Haus, das ist, was ihr habt, das ist wie so ein Wochenendhäuschen. Ja? Ich dachte mir, hey, das ist Standard hier. Die Beschreibung ist unfassbar. Unfassbar, was wir da sehen. Beton ist da gleich Gold. Beton ist Dreck, ja. Wir bauen mit Dreck Häuser, damit es hält. Da werden noch Steine reingeknallt. Da ist Beton, ist da Gold und Steine, da nimmt man Edelsteine. Das ist alles eine verschwendete Schönheit. Das möchte die Beschreibung deutlich machen. Es ist Verschwendung. Habt ihr das schon mal gehört oder habt ihr mal erlebt, wie euch einer richtig, die Amis sagen, gespoilt hat? So kaputt gemacht hat, mit verwöhnt hat, mit allem drum und dran und du sagst, boah, das habe ich doch gar nicht verdient. So wird uns das vorkommen. Gott verwöhnt uns richtig mit all dem Schönen, all dem Reichtum, was da beschrieben wird. Und schaut euch die weiteren Verse an, da ist vom Baustoff die Rede, ja, war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauern der Stadt waren mit jeder Art von Edelstein geschmückt. Und dann werden uns aufgezählt verschiedene Edelsteine, Jaspis, Saphir, Chalcedon und so weiter. Ich habe euch mal gestern, das hat mich ein bisschen lang Zeit gekostet, eigentlich zu lang Zeit gestern Abend, ein paar Edelsteine mitgebracht, die da erwähnt werden. Das sieht man gar nicht so richtig. So die haben Farben, das ist der absolute Hammer. Ja? Und das sind ja nur kleine Steinchen. Das wird richtig knallen da wird alles da sein. Hast du schon mal, Frauen besonders, habt ihr schon mal so ein kleines Steinchen in der Kette geschenkt bekommen, mit so einem kleinen Mini-Steinchen drin? Und ihr habt euch total gefreut, hoffentlich. Ja? Habt vielleicht auch einen am Ring. Das ist was Besonderes. Wow. Das hat 600 Euro gekostet. Hey, da türmt sich das Zeugs. Um einfach zu sagen, so lieb hat Gott uns. Da ist sogar die Rede davon, dass eines der Tore oder die Tore werden aus 12 Perlen sein. Je ein Tor war aus einer Perle. Ja? Vielleicht hast du so ein Handy aus dem Alu. Da heißt es, gibt so Handys, die sind aus einem Alu-Block gefräst und du bist so stolz. Boah, das Handy ist aus einem Alu-Block gefräst. Da werden die Türen aus einer Perle gefräst sein. Die größte Perle, die man jemals gefunden hat, Die hat einen Wert von 137 Millionen Dollar. Die hat man irgendwo in der Mongolei gefunden. Natürlich wurde die nicht irgendwo in der Muschel produziert, sondern die wurde andersweilig hergestellt. Und stellt euch mal vor, doppelt so groß und da wird mal eben so ein Türrahmen rausgefräst. Ja. Und der Rest ist, der wandert dann ins Fundament vom Neuen Jerusalem. Ich finde das echt, echt stark. Es ist viel von Gold die Rede. Die sicherste Bank auf der Welt ist die Federal Reserve Bank in New York. Das sind die Goldbarren gestapelt. Da habt ihr 550.000 Barren Gold im Wert von 90 Milliarden Dollar. Und stellt euch das vor, ja, das wird das Mauerwerk sein in Jerusalem.
Gold.
Ja, das ist Gold. Das ist echt der Hammer. Vers 22, und ich sah keinen Tempel mehr, denn der Herr, der Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Für die Israeliten damals war es das Höchste, das Größte, in die Nähe des Tempels zu kommen. Und in das Allerheiligste durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr reingehen. Hier ist alles nah. Gott ist sowas von nah. Als wir in dem Gebetskämmerchen waren bei Pro Christ, das war so ein bisschen Himmel. Also wir waren ja auch am Höchsten. Du stehst da oben, guckst da runter, so auf diesen. Aber zu erleben, irgendwo, Gott ist hier. Gott ist hier und Gott wirkt. Das war so cool. So eine tolle Erfahrung. Aber das ist alles nur ein Schimmer. Ein Schimmer von der Herrlichkeit Gottes. Gott wird da ganz nah sein. Und die Stadt bedarf nicht mehr der Sonne und des Mondes, damit sie in ihr scheine, denn die Herrlichkeit Gottes und hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Was nicht heißt, dass es da keine Sonne gibt. Freitag beim Connect-Kurs hat jemand gebetet, oh, danke, dass wir bald im Himmel sind und da wird dann immer die Sonne scheinen. Kann sein, ja. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch mal regnet, das tut ja auch mal ganz gut. Es wird schön sein. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ja? Aber manche beziehen das auch aufs tausendjährige Reich. Sie sagen, dass im tausendjährigen Reich, dass Jerusalem bereits schon ankommen wird und die Nationen werden kommen, was ich persönlich jetzt nicht so glaube. Nun, ich verstehe es so, dieser neue Himmel und die neue Erde, das wird ja eine Riesendimension sein. Und dieses neue Jerusalem ist ja nur ein Teil. Wir sind ja nicht eingepfercht da drin, sondern es wird eine riesengroße Dimension sein. Und so kann ich mir das nur erklären und dass Johannes das versucht mit seinen Worten hier niederzuschreiben. So, und jetzt haben wir das zweite Mal wieder diesen Punkt hier in Vers 27. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Wieder eine Erinnerung, die Johannes niederschreibt und sagen in dem Ganzen, seid euch bewusst, jeder darf dort reinkommen, aber wir brauchen Jesus. Wir sind hier kurz vor Karfreitag und Ostern, wo auch eine ganze Nation wieder Karfreitag und Ostern feiert, eine Möglichkeit, um Menschen deutlich zu machen. Das ist der Zugang. Jesus sagt, ich bin die Türe, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt dahin zu Gott. Als nur durch mich, als nur durch den Glauben. Und dann schauen wir uns noch Kapitel 22 an. Da heißt es im Vers 1, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes des Lammes. Das ist Leben. Das ist Leben. Klar, wir leben ja auch jetzt. Aber da ist die Rede von Ströme des Lebens, Leben pur, richtig volles Leben. Das wird dort richtig erfassbar sein nach Leib, Seele und Geist. Wir hatten das eben gehört hier bei der Vorstellung von euch, du hast diesen Vers genannt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das erleben wir auch hier schon auf der Erde, aber das betrifft eigentlich unseren inneren Menschen nur. Ja? Unseren Geist, der wird erneuert. Und wir erleben auch solche sozusagen so kleine Vorerlebnisse hin zum Himmel. Aber dort wird es den ganzen Menschen betreffen. Wir werden versorgt mit Strömen lebendigen Wassers. Und wenn Johannes das hier beschreibt, dann macht er deutlich, dass das wirklich auch vom Gefühl, vom Leib, von der Seele, vom Geist, es hat Auswirkungen. Wir werden es spüren, wir werden es erleben. Er beschreibt es so im Vers 2, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens. Wow, das ist der aus dem Paradies.
Ja, er taucht hier wieder auf. Und weil er jenseits, diesseits und jenseits steht, vermuten Ausleger, dass das hier nicht nur ein Baum ist, sondern viele Bäume. Sie werden versorgt. Dann heißt es, 12-mal trägt er Früchte. Jeden Monat gibt er seine Frucht. Wir haben heute dieses, wenn wir Glück haben, einmal im Jahr können wir ein paar Äpfel ernten. Ja? Das wird eine Frucht sein, die wird richtig lebensüberströmend sein. Und Monat für Monat wird sie Frucht geben. Als ob Johannes sagen will, da dringt Leben aus allen Ritzen. In der Natur. Wir spüren das, wir erleben das. Wir sind voll mit reingenommen. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Heilung? Werden dort Menschen krank? Das griechische Wort, was da steht, heißt Therapeia. Mit anderen Worten, man könnte sagen, wir haben dort Wellness pur. Ständig, immer Wellness. Wellness ist ja voll in. Wenn du Glück hast, kannst du einmal im Jahr Wellness machen, wenn du genug Kohle hast. Heute wird ja viel Wellness genannt. Ja? Jedes Ein-Sterne-Bruchbuden-Hotel bietet Wellness an. Einen kleinen Ofen in der Ecke stehen und dann uns zu Wellness haben. Aber das wird Wellness pur sein. Es wird uns immer wieder neu aufbauen, unsere Seele, unseren Körper, unseren Geist. Es wird etwas Kontinuierliches sein. Paradies. Vers 3, und keinerlei Fluch wird mehr sein. Kein Fluch mehr, nichts Negatives. All das, was über dich vielleicht manchmal hier so im Leben auch drüber gekommen ist, was Menschen über dich ausgesprochen haben, was du bis jetzt noch spürst, das wird alles nicht mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Wir wollen nur noch um ihn rum sein und ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Sternen sein. Wie das auch immer ist, vielleicht einfach, dass wir ihn repräsentieren, einfach mit unserem ganzen Wesen. Und Nacht wird nicht mehr sein, sie bedürfen nicht mehr des Lichtes der Lampe, das haben wir eben schon gehört, und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, das hebt ein bisschen noch das auf, wenn es hier vorher heißt Knechte. Knechte hat was mit Sklaven zu tun. Nein, wir werden mit Gott gemeinsam sozusagen herrschen. Das ist das, was dem Menschen am Anfang gegeben wurde im Paradies. Er sollte herrschen über die Natur, über die Tiere. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit heißt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Ewigkeit ist unendlich. Letzte Woche haben wir über die andere Ewigkeit gesprochen. Ewige Hölle, ewiges Getrenntsein. Und heute reden wir über den ewigen Himmel. Es gibt einen ewigen Bestimmungsort. Die Seele ist unsterbbar, die stirbt nicht. Du wirst einen neuen Körper bekommen, einen neuen Geist. Gott wird mit dir sein. Aber es ist entscheidend, was wir hier in diesen kurzen Jahren auf der Erde tun. Für was wir uns entscheiden. Es ist tatsächlich erstmal nur von einer Entscheidung abhängig. Hier haben wir das wiederhergestellte Paradies. Könnte man so sagen. Ja? Das, was wir in den ersten Seiten der Bibel lesen, du kannst es dir ganz einfach machen, wenn du ganz frisch im Glauben bist. Du liest einfach mal die ersten Seiten der Bibel und liest die letzten Seiten der Bibel. Long story short. Gott wollte von Anfang an, dass wir wieder den Weg zurückfinden ins Paradies. Und hier haben wir das Paradies wieder. David Gussig, der euch manchen von euch auch bekannt ist, der auch hier schon mal war, sagt Folgendes dazu. So wie die Bibel beginnt mit der Geschichte vom verlorenen Paradies, so schließt sie mit der Geschichte vom wiederhergestellten Paradies. Wir sehen das wiederhergestellte Paradies in den Formen eines Flusses, eines Baumes des Lebens, des gebrochenen Fluches, der erneuerten Intimität mit Gott und der wiederhergestellten Identität des Menschen. Es ist einfach die perfekte Vollendung. Da will Gott uns haben. Das ist sein Wunsch. Und heute schaut er zu uns. Heute ist er hier und möchte, dass jeder Einzelne hier sitzt, Teil von dieser wunderbaren neuen Welt ist, an der Jesus, wie er sagt, seit 2000 Jahren dran arbeitet. Und das ist kein Schicksal oder Inshallah, ja, die einen, also ob du dazugehörst oder nicht. Das lesen wir auch im Vers 6 noch. Im Vers 6 heißt es, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Vers 7, und siehe, ich komme bald. Bald heißt nicht so eine zeitliche, als zeitlichen Begriff, sondern plötzlich. Ich komme plötzlich. Und dann ist es Ende, finito. Glücklich, hier kommt wieder Offenbarung 1, Vers 3 rein, glücklich, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Vers 10, und er sprach zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Nein, das hier ist kein Buch mit 7 Siegeln. Ja, es stimmt, es ist schwer, letztendlich bis ins Detail zu verstehen. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen leichter machen. Auch das ist eine Auslegung. Es gibt Leute, die haben eine andere Auslegung. Aber wichtig ist, dass wir das, was wir verstehen, dass wir danach handeln. Versteht ihr? Hören, verstehen, umsetzen. Und ich weiß, dass Gott in den letzten 3 Monaten zu vielen gesprochen hat. Zu Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Gott hatten, die vielleicht auch eine eingegangen sind. Oder andere, die, vielleicht geht es dir so wie mir, schon lange unterwegs sind, lange im Glauben sind und nochmal so richtig geschüttelt wurden. Einfach zu gucken, worum geht es eigentlich in deinem Leben? Was ist wichtig? Was ist unwichtig? Finde ich auch so interessant in diesem Buch, was ich da zurzeit lese von dem Traum. Das ist das, was dieser Tommy, dieser Tim mitnimmt in sein Leben, als er aufwacht, dass er sagt, wow, was mache ich eigentlich? Warum tue ich das? Ich arbeite, um Geld zu verdienen? Wofür? Und das alles nochmal hinterfragt und in eine neue Wertigkeit reinbringt und das Leben mit neuen Augen sieht und sich neu investieren kann. Und falls Jesus bei dir noch außen vor ist, dann lass Offenbarung 3, Vers 20 zu dir sprechen. Das ist eigentlich für mich ein Schlüsselvers zum Eintritt in dieses neue Leben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er klopft und vielleicht bist du hier vielleicht schon das 5. oder 6. Mal, aber du bist noch nicht so weit. Mach ihm jetzt auf. Vielleicht ist das deine letzte Möglichkeit. Stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Reagiere darauf. Denn leider ist es so, die Offenbarung wird sich erfüllen. Und die Offenbarung sagt, dass die meisten Menschen das halt nicht annehmen werden. Und das finde ich so tragisch. Obwohl das Buch millionenfach verbreitet ist und viele davon sprechen. Im Vers 11 heißt es, wer Unrecht tut, im Grunde genommen kann man sagen, du kannst es so machen, wie du bisher gemacht hast. Das heißt, wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Der Unreine verunreinige sich noch. Der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, der Heilige heilige sich noch. Geh den Weg weiter, den du meinst, der richtig ist. Es ist kein Zwang dahinter. Vers 12, aber siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir und einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Nun, der Glaube ist ein Werk. Der Glaube ist das entscheidende Werk. Und wenn du diesen Glaubensschritt getan hast, dann willst du eigentlich natürlicherweise dann das tun, was Gott will. Du kannst auch als Christ einfach so durchs Leben gehen, an der Kippe leben. Ich weiß nicht, wie Gott das beurteilt. Ich weiß nur, dass er möchte, dass wir als Christen nicht nur uns nur zurücklehnen, sondern wir als Christen sagen, wow, wenn das ist, was, wenn das alles zählt, dann will ich aus diesem System Babylon, was wir gesehen haben, ausbrechen, austreten und will nicht einfach Mainstream sein, sondern ich will Gottes Wille tun. Damit andere Menschen angesprochen werden, aufmerksam werden auf mein Leben und mich fragen, was ist mit dir anders? Wir haben das bei der IDA gesehen, ja, was da vorgestellt wurde. Da kommen Leute von außen rein und sagen, irgendwie seid ihr anders, warum seid ihr so? Und das wird tatsächlich Lohn geben, wie es da heißt. In Vers 13, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte und der Anfang. Und das Ende. Glückselig, die ihre Kleider waschen. Mit der Änderung von 2 Verben heißt es, steht in manchen Übersetzungen so drin, die seine Gebote halten. Versteht ihr? wenn wir Jesus nachfolgen, dann wollen wir unsere Klamotten immer wieder waschen, bildlich ausgedrückt. Dann wollen wir reinleben. Dann wollen wir seine Gebote halten. Und wenn du das nicht tust, dann hast du die Offenbarung nicht verstanden. Und zum letzten Mal heißt es, zum dritten Mal, draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Und am Schluss, und das habe ich bewusst unterstrichen, steht in Vers 16, ich, Jesus, ein einziges Mal in der ganzen Bibel steht das so geschrieben, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Ich bin es. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Wollt ihr die Lösung haben? Wollt ihr zum Ziel kommen? Wollt ihr das miterleben? Kommt zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Kommt zu mir. Glaub an mich. Darum bin ich ans Kreuz gegangen. Darum habe ich diesen grausamen Tod auf mich genommen. Am Ende, die Verse werde ich jetzt nicht vorlesen, da heißt es in den Vers 18 und 19, dass Jesus noch mit Nachdruck sagt, das, was hier drin steht, das ist Wahrheit. Wer was davon wegnimmt oder wer was dazu tut, ja, dem wird es anders ergehen, sozusagen, heißt es dort. Aber er sagt damit, das ist die Wahrheit, was hier steht. Das ist die Wahrheit. Und so liegt es an dir, was du mit den Worten machst. Und das ist eigentlich so der letzte Vers, den ich uns allen mit auf den Weg geben möchte. Und das steht da wie so ein starkes Zeugnis für uns alle. Es heißt, der Geist und die Braut, die sagen, komm. Und wer auch immer, heißt es eigentlich, und wer auch immer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das steht am Ende der Offenbarung. Die Einladung, die Gott an uns gibt. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Charles Haddon Spurgeon, eigentlich der berühmteste Prediger, der jemals gelebt hat. In London diente er Ende des 19. Jahrhunderts. Er sagt zu diesem Vers Folgendes. Er geht auf Einwände drauf ein. Ich verstehe die ganze christliche Lehre und die Theologie nicht. Komm trotzdem, denn es heißt nicht, wer versteht, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Zweiter Einwand. Ich kann nicht bereuen, wie ich sollte. Mein Herz ist hart und ich kann nicht mal über meine Sünde weinen oder mich schlecht fühlen. Wie sollte ich? Komm trotzdem, denn es heißt nicht, wer fühlt, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich weiß nicht, wie ich als Christ so leben kann, wie ich sollte. Komm trotzdem, denn es heißt nicht, wer kann, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich weiß nicht, ob ich würdig genug bin, ein Leben als Christ zu führen. Komm trotzdem, denn es heißt nicht, wer würdig genug ist, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Aber schau genau hin, Sünder. Es heißt, wer auch immer es hört. Was für eine Aussage. Wer auch immer. Es gibt hier keinen Level zu erreichen. Es beinhaltet jede Höhe und jeden Level. Kleine Sünder, große Sünder, böse Sünder, anständige Sünder, die schlimmsten Sünder, fromme Sünder, Sünder, die jedes Verbrechen begangen haben, aus dem gesamten Katalog. Wer auch immer, komm, nimm und trinke. Das ist der Aufruf. Der steht am Ende da. Und das heißt Glaube. Komm, nimm und trinke. Das möchte ich für mich. Das ist Glaube. Und das wird dein Leben verändert. Noch ist Zeit. Lass uns aufstehen zum Beten. Und Herr, wir kommen hier zusammen und wir wollen das tun. Und ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der jetzt das Reden deines Heiligen Geistes hört. Und der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Und du rufst jetzt. Und du willst nicht, dass einer verloren geht, sondern dass jeder das verstehen kann. Und ich möchte einfach hier nochmal ein Gebet vorsprechen und lade dich ein. Wirklich, lass den Heiligen Geist jetzt zu dir sprechen und sag nicht, ach, das geht jetzt an mir vorbei, sondern sprich das nach. Sprich das nach. Es ist einfach eine Ermutigung, Jesus einzuladen, ihm die Türe zu öffnen. Ich bete Satz für Satz, du kannst es für dich nachsprechen. Herr Jesus Christus, ich möchte jetzt die Türe meines Lebens öffnen. Komm in mein Leben. vergib mir meine Schuld und Sünde. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich will dir nachfolgen. Möchte deinen Willen tun. Gib mir jetzt deinen Heiligen Geist. Danke, dass ich jetzt Vater zu dir sagen darf. Und dass niemand und nichts mich aus deiner Hand reißen kann. Das heißt in dem Wort Gottes, denn alle, die an ihn glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Denen, die an seinen Namen glauben. Ich möchte dir das einfach auch zusprechen an dieser Stelle. Und du weißt, wer alles dieses Gebet nachgesprochen hat. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in den Leben Raum einnimmst. Dass du kommst und das Leben neu machst. Und dass sie sich immer an dieses Datum auch zurückerinnern können. Und ich bitte dich für uns alle, die wir dich kennen, die wir dir nachfolgen. Lass uns immer offen sein für dein Reden. Lass uns deinen Heiligen Geist hören, der uns immer näher zu sich hinziehen will. Wir wollen dir nachfolgen. Ich danke für dieses herrliche Buch, was du uns gegeben hast. Ich danke dir für die herrliche Zukunft, die du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du unser Herr und Heiland bist. Und bitte geh du jetzt mit uns in Jesu Namen. Amen.